In der vergangenen Woche hat der bekannte Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, viele von Ihnen werden das mitbekommen haben, seinen Geburtstag gefeiert, seinen 90. Das war natürlich ein öffentliches Ereignis. Und im Vorfeld gab es manche Interviews, die er zu geben hatte. Und so fragte ihn der Interviewer des Fokus etwa, wie er denn so sein Leben betrachten würde. Und Reich-Ranicki sagt, er denke täglich ans Sterben und fügte hinzu, ich sage ganz offen, ich habe Angst vor dem Tod. Dass ein Weiterleben nach dem Tod irgendwie geben könne, lehnte Reich-Ranicki rundweg ab. Zitat, da kann ich nur lachen. Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod hält er also für lächerlich. Liebe Gemeinde, wenn wir heute mit unserem Predigttext ins erste Jahrhundert zurückspringen, dann sehen wir, die Kernthemen sind genau die gleichen heute wie damals. Das ist kein großer Unterschied. Denn Paulus muss sich unter anderem dafür verantworten, dass er diese Fokusfrage genau entgegengesetzt zu Reich-Ranicki beantwortet. Paulus sagt in Vers 15 unseres Predigttextes, ich habe die Hoffnung zu Gott, dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten geben wird. Überhaupt denke ich, je länger wir Paulus in der Apostelgeschichte begleiten, umso mehr schwindet die historische Distanz. Ich hoffe, dass Ihnen das ähnlich geht. Umso deutlicher wird seine Nähe zu unserer Situation. Und umso größer wird auch unsere Erwartung, dass wir aus diesen Berichten Gottes Hilfe für unsere Herausforderungen und für unsere Aufgaben bekommen. Inzwischen hat Paulus den Intrigen in Jerusalem entkommen können, mit Hilfe römischer Polizei. Wir hatten das gesehen. Letzten Sonntag konnten wir mitverfolgen, wie er in Caesarea eingetroffen war, dort am Meer. Da lag der Amtssitz des römischen Prokurators, damals gerade Felix. Felix war an der Macht, Felix der Glückliche, so sagt sein Name. Ob er so glücklich war, werden wir noch sehen. 5 Tage, nachdem Paulus eingetroffen ist in Caesarea, kommt es dann zum Prozess, zum öffentlichen Prozess. Und dabei treffen die zwei Seiten aufeinander, deren Konflikt sich durch die ganze Geschichte hindurchzieht. Durch die ganze Weltgeschichte, wenn Sie so wollen, seitdem Jesus gekommen ist. Hier Gottes Leute, die ihm folgen, und dort alle übrigen, die sich nicht dem Gott der Bibel anvertrauen. Hier die Gemeinde und dort die Welt. Dann gibt es noch eine ganz spezielle Aufgabe, die das Volk Israel in dieser Konstellation hat, aber das ist heute nicht unser Thema. Gemeinde und Welt. Wir haben gesehen, wie oft die Bibel diese beiden Wege einander gegenüberstellt und sie miteinander vergleicht. Gemeinde hier, Welt dort. Und dabei sind wir als Gemeinde doppelt herausgefordert. Wir sollen uns dieser Welt liebevoll zuwenden mit der Botschaft von Jesus. Und wir sollen uns von dieser Welt konsequent unterscheiden und uns nicht ihren Maßstäben anpassen. Paulus hat es so formuliert, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wie kann dieser Spagat gelingen, fragt man natürlich. Auf jeden Fall ist es für uns als Gemeinde und für jeden einzelnen Christen wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit über dieses Verhältnis zur Welt nachdenken, dass wir uns persönlich auch Rechenschaft darüber ablegen, wie praktizieren wir dieses Verhältnis zur Welt. Stehen wir in der Gefahr, uns anzupassen an die Welt? Oder stehen wir vielleicht eher in der Gefahr, uns abzuschotten von der Welt? Sind wir noch in der Welt? Aber achten wir darauf, dass wir nicht von der Welt sind? Wir haben letzte Woche gesehen, dass man unseren Predigttext mit einer Ellipse vergleichen kann. So wie eine Ellipse 2 Hauptscheitelpunkte hat, so kreist unser Predigttext um die Scheitelpunkte Welt auf der einen und Gemeinde auf der anderen Seite. Auf der Seite der Welt handeln Felix, der römische Gouverneur, hatten wir gesehen, seine Frau Drusilla, die wird nun nächsten Sonntag noch mehr in den Fokus rücken, und einige Vertreter des Sanhedrin, der obersten jüdischen Religionsbehörde. Das ist jetzt in dieser Konstellation die Welt. Und auf der anderen Seite ist die Gemeinde und hier handelt Paulus. Letzten Sonntag stand auf dem Programm, wie die Welt den Christen begegnet. Und heute geht es um die umgekehrte Frage, wie wir als Christen nun der Welt begegnen sollen. Vor 8 Tagen lautete die Antwort, wie die Welt den Christen begegnet. Wir hatten das gesehen, teilweise fair, teilweise gemein, auch gemeingefährlich, teilweise fragend, teilweise unsicher und hilflos. So begegnet die Welt den Christen. Wie aber sollen nun wir Christen der Welt begegnen? Lukas schildert das mit 2 konkreten Situationen. Zum einen die Verteidigungsrede des Paulus vor Felix, das ist heute unser Thema, und zum anderen das missionarische Gespräch, das Paulus einige Tage später mit Felix und Drusilla führen wird. Darüber reden wir nächste Woche. Und wie ein guter Drehbuchschreiber hat Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, diese beiden Situationen plastisch und lebendig festgehalten. Wahrscheinlich bekam er die Informationen dafür von Paulus selbst. Die Verhandlung findet wohl im Palast des Gouverneurs statt, dort in Caesarea am Meer. Da wehte wahrscheinlich eine kühle Brise. Das brauchten sie auch, wenn wir gleich sehen. Noch einmal treffen dort die beiden Parteien aufeinander auf Einladung des römischen Prokurators Felix eben. Die Vertreter des Sanhedrin, also der obersten jüdischen Religionsbehörde aus Jerusalem, haben zum Verhandlungstag noch einen professionellen Anwalt mitgebracht, hatten wir gesehen letztes Mal, Tertullus, der ihre Anklage gegen Paulus vorträgt. 3 Anklagepunkte waren es. Paulus sei ein Revoluzer. Er habe also zum Aufstand angestiftet gegen das römische Recht. Dann sei er ein Sektierer. Er wäre der Anführer dieser Nazarener-Sekte, der Sekte des Nazareners, dieser Jesus-Sekte, würden wir sagen. Und dann der Tempelvorwurf. Paulus hätte den Tempel entweiht und einen Heiden mit hineingenommen, verbotenerweise. Was er nicht getan hatte. Und jetzt ist es spannend, wie Paulus sich gegen diese Anklagen verteidigt. Und dabei wollen wir für uns herausfinden, wie wir als Christen der Welt begegnen sollen. Hören wir also erstmal, was Paulus zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Apostelgeschichte 24, die Verse 10 bis 21. Sie haben diesen Text hoffentlich alle vor sich und können das mitverfolgen. Paulus aber antwortete, als ihm der Statthalter winkte, zu reden. Weil ich weiß, dass du in diesem Volk nun viele Jahre Richter bist, will ich meine Sache unerschrocken verteidigen. Du kannst feststellen, dass es nicht mehr als 12 Tage sind, seit ich nach Jerusalem hinaufzog, um anzubeten. Und sie haben mich weder im Tempel noch in den Synagogen noch in der Stadt dabei gefunden, wie ich mit jemandem gestritten oder einen Aufruhr im Volk gemacht hätte. Sie können dir auch nicht beweisen, wessen sie mich verklagen. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter diene. Dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten geben wird. Und darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Nach mehreren Jahren aber bin ich gekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern. Als ich mich im Tempel reinigte, ohne Auflauf und Getümmel, fanden mich dabei einige Juden aus der Provinz Asien. Die sollten jetzt hier sein vor dir und mich verklagen, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder lass diese hier selbst sagen, was für ein Unrecht sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es sei denn, dies eine Wort, das ich rief, als ich unter ihnen stand, um der Auferstehung der Toten willen, werde ich heute von euch angeklagt. In dieser Verhandlung, da finden wir mindestens 2 große Wegweiser, wie wir als Christen der Welt begegnen sollen. Und im missionarischen Gespräch danach kommt noch ein 3. Wegweiser, den wir dann nächsten Sonntag ansehen. Der 1. Wegweiser lautet: Sei sachlich. Sei sachlich in deinem Verhältnis gegenüber der Welt. Schauen Sie, trotz der unerhörten Anschuldigungen bleibt Paulus äußerlich ganz ruhig. Wir hören natürlich nicht den Originalton, in dem er das Ganze sagt. Wir haben nur ein schriftliches Dokument, aber auch daraus geht eine Menge hervor. Er setzt sich mit den Vorwürfen sachlich auseinander. Er trägt Fakten und Argumente vor. Er hat die wichtigen Details parat. Er redet genau zum Thema und geht allen Vorwürfen auf den Grund. Sei sachlich. Manche Christen halten es ja für besonders fromm, sich in solchen Situationen gar nicht zu verteidigen und ungerechte Vorwürfe einfach zu erdulden. Und sie glauben, das sei besonders demütig. Man solle sich da gar nicht auf Streit einlassen mit der Welt. Nun, es kann Situationen geben, wo das richtig ist. Es geht manchmal auch gar nicht anders. Es kann Situationen geben, da ist es richtig zu schweigen. Aber solange wir noch reden können, sollten wir es doch in der Regel tun, schon um der Klarheit willen, schon um die Inhalte aufzuzeigen. Schauen Sie, Paulus bietet nicht freiwillig seinen Kopf auf dem silbernen Tablett dar, als sei das nun besonders demütig und christlich. Zumal Paulus ja weiß, er hat noch Aufgaben von Gott zu erfüllen. Wie soll die Welt erkennen, dass sie Unrecht tut, wenn wir es nicht erklären? Und Jesus hat doch selbst versprochen, uns dabei mit dem Heiligen Geist beizustehen. Bestimmt hatte Paulus auch diesen Satz noch vor Augen, Lukas 12 ab Vers 11 und dann noch Vers 12, wo der Herr Jesus sagt, wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und vor die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Da steht nicht, der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, wie ihr schweigen sollt, was ihr sagen sollt. Sei sachlich. Erst wenige Tage zuvor hatte Paulus das schon mal erlebt, bei einem Verhör vor dem Sanhedrin in Jerusalem, vor dieser obersten Religionsbehörde seines Volkes, wie Gott ihm da durchgeholfen hatte und ihm genau die richtigen Worte zur rechten Zeit geschenkt. Und jetzt, 100 Kilometer weiter nördlich in Caesarea, darf er wieder die gleiche Erfahrung machen. Er hat zwar keinen professionellen Anwalt wie den Tertullus bei sich, aber er hat einen unsichtbaren Anwalt an seiner Seite, den Heiligen Geist. Das darf er wissen. Das dürfen auch wir wissen, wenn wir in solche Situationen kommen. Und manchmal ist es ja nur eine Diskussion im Elternbeirat oder ein Gespräch in der Eisenbahn. Paulus verzichtet, wie Sie gesehen haben, auf eine heuchlerische Lobhudelei für den Prokurator Felix, wie das der Tertullus ja gemacht hatte, diese Captatio Benevolentiae, wo er ihm auf Deutsch Honig ums Maul schmiert. Das macht Paulus nicht. Aber er ist höflich und er macht deutlich, dass er die römische Rechtsordnung akzeptiert und die Stellung des Prokurators. Hier gleich in Vers 10 am Anfang. Ich weiß, dass du in diesem Volk viele Jahre Richter bist. Nun will ich meine Sache vor dir vertreten. Das ist höflich, das ist freundlich, das ist sachlich. Und dann kommt Paulus schnell zum Punkt. Wahrscheinlich bringt Lukas hier eine Zusammenfassung dieser Rede. Möglicherweise hat er das mit Paulus auch nochmal abgestimmt, diese Schlussfassung. Und Paulus weist, das werden wir jetzt sehen, diese Vorwürfe gegen ihn nicht nur entschlossen zurück, sondern er begründet auch sehr genau, warum sie nicht zutreffen. Er bestreitet also nicht so, sagt, nein, das ist alles nicht wahr, sondern er argumentiert. Und er wendet sich gleich diesem ersten Vorwurf zu, das war der Revoluzzervorwurf. Er habe einen Aufruhr angezettelt und den öffentlichen Frieden gefährdet. Auf diesem Ohr waren die Römer ja besonders sensibel, weil sie immer irgendwelche Revolten in den Provinzen zu fürchten hatten. Und jetzt schauen Sie, wie Paulus in den Versen 11 bis 13 darauf reagiert. Er sagt, du kannst feststellen, dass es nicht mehr als 12 Tage sind, seit ich nach Jerusalem hinaufzog, um anzubeten. Und sie haben mich weder im Tempel, noch in den Synagogen, noch in der Stadt dabei gefunden, wie ich mit jemandem gestritten oder einen Aufruhr im Volk gemacht hätte. Sie können dir auch nicht beweisen, wessen sie mich jetzt verklagen. Also Paulus sagt erstmal, da war überhaupt nicht genug Zeit, um einen Aufruhr anzuzetteln. Ja, allein die Zeit, die ich erst in Jerusalem bin, ich bin erst vor 12 Tagen gekommen und da muss man noch die 5 Tage abziehen, die er ja inzwischen bereits in Caesarea verbracht hat. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für eine groß angelegte Revolte. Und Paulus sagt das und er fügt dann noch hinzu, du kannst das feststellen. Das ist ein überprüfbares Faktum. Zähl nach, befrag die Leute. Und dann das nächste Argument, keine Zeit, keine Zeugen. Vers 12. Er sagt, es gibt keine Zeugen. Sie haben mich weder in den Synagogen, noch im Tempel, noch irgendwo in der Stadt gesehen bei einer solchen Handlung. Es gibt weit und breit keine Zeugen, die ihr hier aufmarschieren lassen könntet, weil sie mich dabei ertappt haben, wie ich gewissermaßen mich als Revoluzzer betätigt habe. Das gibt es nicht. Es gibt keine Zeugen. Und deshalb Vers 13. Die Vorwürfe können nicht durch Beweise gestützt werden. Ganz sachlich. Und damit wäre der erste Anklagepunkt widerlegt. Paulus hat die öffentliche Ordnung nicht gefährdet. Liebe Gemeinde, von diesem Revoluzzer-Vorwurf gibt es inzwischen auch eine aktuelle Variante. Die tarnt sich unter dem Fundamentalismus-Vorwurf. Dass man sagt, Christen, die ihren Glauben zu ernst nehmen, die auf einer absoluten Wahrheit bestehen, die sagen, die Bibel gibt uns völlig verbindliche Wahrheitsauskunft. Leute, die das machen, die gefährden den öffentlichen Frieden. Das ist die aktuelle Variante des Revoluzzer-Vorwurfs. Wer eine verbindliche Wahrheit öffentlich vertritt, gefährdet den öffentlichen Frieden. Das hat der Soziologe Ulrich Beck, ich habe das an anderer Stelle schon mal zitiert, bereits 2007 in einem vielbeachteten Essay für die Zeit geschrieben unter der Überschrift »Gott ist gefährlich«. Und die Quintessenz dieses Artikels besagt, wir müssen uns zwischen Wahrheit und Frieden entscheiden. Und wer auf Wahrheit besteht und Wahrheit öffentlich vertritt, der gefährdet auf Dauer den öffentlichen Frieden, weil er Streit anzettelt. Das ist genau der Vorwurf. Ich habe das vor einigen Jahren als junger Pfarrer in Osnabrück erlebt, wo wir einen öffentlichen Festgottesdienst hatten. Ich hatte zu predigen über Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden, als allein der Name Jesu. Ich habe dann gesagt, dass das auch für jeden Moslem und für jeden Hindu und für jeden Buddhisten und für jeden Atheisten gilt. Jesus ist der einzige Weg. Bei der Gelegenheit war auch der Osnabrücker Oberbürgermeister im Gottesdienst, das war ein offizieller Anlass. Und er hat sich im Nachhinein schrecklich darüber aufgeregt, wie ein Pastor, der in einem Stadtteil mit vielen Muslimen seine Arbeit machen würde, so etwas behaupten könne. Das gefährde den öffentlichen Frieden. Das ist genau der typische Fundamentalismusvorwurf. Wir dürfen uns über solche Angriffe nicht wundern. Wir müssen sachlich begründen, warum die Botschaft von Jesus als dem einzigen Retter keinen einzigen Menschen gefährdet, auch keinen Moslem und keinen Buddhisten. Weil nämlich Jesus seine Boten strikt zum Gewaltverzicht verpflichtet hat, ja mehr noch zur Nächstenliebe und zur Feindesliebe. Das ist ein ganz starker Grund dafür, warum niemand die Wahrheitsverkündigung zu fürchten braucht. Und eine Gesellschaft, in der öffentlich von Christus gepredigt wird, kann davon nur profitieren. Das hat England im 18. Jahrhundert erlebt, als die große Erweckung durch John Wesley und George Whitefield kam. Und viele, auch säkulare Historiker sagen, dass England eine ähnlich brutale Katastrophe wie Frankreich erlebt hätte, wenn es nicht diese christliche Erweckung im 18. Jahrhundert gegeben hätte. Es tut einer Gesellschaft gut. Es dient dem Frieden einer Gesellschaft. Das ist historisch ausweisbar, wenn die Botschaft von dem Retter Jesus Christus öffentlich verkündigt werden kann. Christen sind also keine gewalttätigen Revoluzzer. Das ist der erste Vorwurf, den Paulus zurückweist. Und dann der zweite Vorwurf, der Sektierervorwurf. Paulus agiert als Anführer einer Sekte. Er verstoße damit gegen die reine Lehre des jüdischen Gesetzes. Das war der zweite Vorwurf. Und sehen Sie, wie Paulus darauf reagiert in den Versen 14 bis 16. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den Sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht in eurer Bibel, also im Gesetz und in den Propheten. Ich habe die Hoffnung zu Gott, dass auch sie, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Und darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Paulus sagt in Vers 14, also was sie eine Sekte nennen, eine Abweichung, das ist in Wirklichkeit der Weg. Der Weg, das war ein Kurzbegriff für den wahren Glauben an Jesus, nämlich der Weg, den der Gott unserer Väter, also der Gott Israels, uns offenbart hat, den er vorbereitet hat im Alten Testament. Wer an den Nazarener glaubt, das war ja der Vorwurf in Vers 5, die Sekte der Nazarener, wer also an Jesus von Nazareth glaubt, sagt Paulus, Der steht gerade nicht im Gegensatz zur Heiligen Schrift der Juden. Ganz im Gegenteil. Der beweist damit, dass er die Heilige Schrift der Juden kennt und ernst nimmt und glaubt. Und dann Paulus fügt hinzu, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und wissen Sie, dabei schwingt mit, im Unterschied zu einigen von denen, die hier als Verteidiger des Judentums auftreten. Die Mehrheit dieser Vertreter des Hohen Rates waren nämlich Sadduzäer. Und die Sadduzäer glaubten zum Beispiel nicht an die Auferstehung. Und wenn Paulus hier sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht, dann heißt das im Gegensatz zu euch. Oder einigen von euch zumindest. Also bitte, wenn ihr einige vom Sektierertum reden sollten, dann bin nicht ich der Sektierer, dann bin nicht ich der Abweichler, sagt Paulus. Allerdings beschönigt Paulus nicht, dass es in der Sache zwischen ihm und seinen Anklägern, beziehungsweise einem Teil von denen, einen markanten Streitpunkt gibt. Das macht er in Vers 21 dann nochmal deutlich, wo er sagt, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen, es sei denn, dass ich bestimmte Dinge glaube, die sie ablehnen, zum Beispiel die Auferstehung. Nur, lieber Felix, da geht es um eine theologische Frage bei der Auferstehung. Und es kann ja wohl nicht Aufgabe der römischen Besatzungsmacht sein, theologische Diskussionen unter Juden zu entscheiden. Das klingt hier auch mit, Felix, du bist gar nicht zuständig für diese Frage. So ähnlich hat es ja schon Lysias, der Stadtkommandant Jerusalems, in seinem Brief geschrieben, in Kapitel 23, Vers 29. Da schreibt er an Felix, ich fand heraus, dass Paulus beschuldigt wird wegen Fragen ihres Gesetzes, also ihrer Theologie, aber keine Anklage gegen sich hatte, auf die Tod oder Gefängnis steht. Auch Lysias sagt praktisch, wir sind gar nicht zuständig. So. Und liebe Gemeinde, auch dieser zweite Vorwurf, der Sektierervorwurf, der ist ja bis heute nicht verstummt. Das haben viele von Ihnen schon erfahren. Mancher, der sich treu an die Bibel hält, sieht sich der Anschuldigung des Sektierertums ausgesetzt. In unserer Zeit. Ich rede jetzt nicht von solchen Leuten, die gegen alles und jedes wettern. Ich rede nicht von Leuten, die nicht gemeinschaftsfähig sind und nach 3 Wochen aus jeder Gemeinde, in die sie mal reingeschnuppert haben, wieder weggehen, weil ihnen irgendwas nicht passt. Ich rede nicht von Leuten, die ihre Lieblingsthemen mit der Bibel gleichsetzen und die hinter jedem eingetragenen Verein gleich eine Freimaurerloge wittern. Da kann es wirklich sektiererische Züge geben, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich will auch zur Vorsicht mit Urteilen mahnen. Manchmal sind solche Leute auch einfach nur vereinsamt. Und dadurch etwas seltsam geworden. Und sie brauchten eigentlich gute, heilsame Gemeinschaft. Und sollten nicht weggestoßen werden. Nein, aber ich rede jetzt von solchen Leuten, die sich schlicht zu den alten und ewigen Wahrheiten der Bibel bekennen. Auch zu jenen Wahrheiten, die den Zeitgeist besonders herausfordern. Und die deshalb als Sektierer bezeichnet werden. Und dann gibt es ja noch so unter Gemeinden diese beliebte Testfrage, seid ihr auch in der ACK? Also in der sogenannten Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, das ist die ökumenische Dachorganisation für Deutschland. Und wenn ihr schon nicht in der ACK seid, na ja, dann muss man schon fast den Verfassungsschutz schicken. Das wird nicht so deutlich gesagt, aber das ist auch so eine Sektierer-Testfrage. Die theologische Definition von Sekte ist eigentlich klar, wer grundlegend von der Bibel abweicht, etwas hinzufügt, etwas wegnimmt. Die politische Definition von Sekte lautet inzwischen, wer von der Mehrheitsmeinung abweicht oder wer nicht in der ACK ist oder wer politisch unkorrekt ist, der ist ein Sektierer. Wir dürfen uns nicht falsche Definitionen unterschieben lassen. Nein, wir sollten, wenn uns solche Vorwürfe erreichen, genauso sachlich wie Paulus antworten. Wir sollten sagen, Leute, wer von uns beiden steht eigentlich in Übereinstimmung mit dem Gott der Väter? Wer von uns glaubt eigentlich allem, was geschrieben steht? Und wer nicht? Dass die Bibel wirklich Gottes irrtumsloses Wort ist? Dass die Welt in 6 Tagen von Gott erschaffen wurde? Dass Jesus Christus der einzige Weg zum Himmel ist? Dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde? Oder auch wenn wir zu kniffligen ethischen Fragen kommen, dass Geschlechtsverkehr nach Gottes Willen in die Ehe gehört oder dass praktizierte Homosexualität nach Aussage der Bibel als Sünde bewertet wird. Wer das glaubt und lehrt, der kann nicht deswegen als Sektierer bezeichnet werden, sondern er vertritt die klassische Position, die die Kirche Jesu Christi durch die Zeiten hindurch gelehrt hat. Das ist der Glaube der Väter, wenn man so will. Er vertritt, was die Reformatoren gelehrt haben. Er dient, Vers 14, nach dem Weg, den sie für eine Sekte halten, der aber keine Sekte ist, dem Gott der Väter, und er glaubt allem, was geschrieben steht. Merken Sie die brennende Aktualität dieses Satzes. Damit hätte Paulus also auch den zweiten Vorwurf, den Sektierervorwurf, sachlich widerlegt. Bleibt noch der dritte Vorwurf, der Tempelvorwurf. Paulus hätte den Tempel entweiht. Auch hier sprechen die Fakten eine klare Sprache. Ab Vers 17, nach mehreren Jahren aber bin ich gekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern. Als ich mich im Tempel reinigte, ohne Auflauf und Getümmel, fanden mich dabei einige Juden aus der Provinz Asien. Die sollten jetzt hier sein, vor dir, und mich verklagen, wenn sie denn etwas gegen mich hätten. Auch hier, sagt Paulus, sprechen die Fakten eine klare Sprache. Vers 17, ich habe eine Spende mitgebracht nach Jerusalem für die Judenchristen hier. Das zeigt, wie positiv wir als Leute dem Judentum und auch gerade den Christen hier gegenüberstehen. Eine positive Grundhaltung, wir haben Almosen mitgebracht. Und Paulus beschreibt dann Vers 18, ich war in der Tat im Tempel, aber ich war nicht im Tempel, um ihn zu entweihen, sondern an einer jüdischen Reinigungszeremonie habe ich teilgenommen. Da können ja die Vertreter des jüdischen Hohen Rates wohl nichts dagegen haben. Paulus hatte das gemacht, wir haben darüber ausführlich gesprochen, aus Rücksicht gegenüber bestimmten jüdischen Kreisen. Es war nicht verboten von Jesus, es war keine Sünde, so war er überzeugt, das hier tun zu dürfen. Aber Paulus sagt, das ist doch ironisch. Ihr trefft mich, die treffen mich bei der Ausübung eines jüdischen Ritus und behaupten, ich sei ein Tempelschänder. Was steckt denn dahinter? Und dabei kam es nicht zu irgendwelchen Zwischenfällen. Vers 18, ohne Auflauf und Getümmel. Eine herrliche Formulierung. Ohne Auflauf und Getümmel. Unruhig wurde es erst, als die Juden aus Ephesus dazu kamen und eine Hatz gegen mich anzettelten. Mit anderen Worten, wenn einer gegen das Tempelgesetz verstoßen hat, dann gerade diejenigen, die hier als Kronzeugen der Anklage präsentiert werden, nämlich die Juden aus Ephesus. Übrigens, wo sind die überhaupt? Das ist die Frage von Paulus. Er sagt, bitte, hier noch ein paar Plätze frei. Wo sind die Zeugen aus Ephesus? Die solltet ihr hier schon präsentieren. Und Sie müssen wissen, nach römischem Recht ging man sehr streng mit Zeugen um, die ihre Aussage nicht belegen konnten oder die erst gar nicht aufzutreten wagten. Und genau in diese Wunde hält Paulus jetzt den Finger und sagt, bitteschön, Vers 19, wo sind denn dann eure angeblichen Zeugen? Und dann richtet er die Aufmerksamkeit auf seine Ankläger direkt. Was habt ihr sonst noch in der Hand, Leute? Vers 20. Oder lasst diese hier selbst sagen, was das für ein Unrecht ist, was sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand vor wenigen Tagen. Lass sie sagen, was sie auszupacken haben. Es sei denn, dies eine Wort, das ich rief, als ich unter ihnen stand, um der Auferstehung der Toten willen, werde ich hier verklagt. Das ist ein zupackendes Argument zum Schluss. Ich kann mir vorstellen, dass der Paulus dabei vielleicht innerlich auch ein wenig geschmunzelt hat. Dieses Verhör vor dem Sanhedrin liegt erst einige Tage zurück. Und nicht einmal dieses Gremium, Sie erinnern sich noch, hat damals einen einmütigen Schuldspruch gegen Paulus formulieren können. Weil Paulus nämlich ganz genial gesagt hat, ich glaube an die Auferstehung. Und in dem Augenblick kam es zur inneren Diskussion zwischen den Sadduzäern, die das nicht glauben, und den Pharisäern, die das glauben. Und prompt stellen sich die Pharisäer auf die Seite des Paulus und sagen, vielleicht ist dieser Mann gar nicht so schlecht, möglicherweise hat ein Engel zu ihm gesprochen. Ich darf bitten, das mit dem Fenster jetzt stillzulassen, dankeschön. Möglicherweise hat ein Engel zu ihm gesprochen, lasst ihn doch frei. Das heißt, nicht einmal der Sanhedrin war in der Lage, eine einmütige Anklage gegen Paulus zu formulieren. Und daran erinnert er hier noch einmal. Ganz sachlich arbeitet Paulus also einen Vorwurf nach dem anderen ab. Er schlägt nicht um sich, aber er tritt ganz entschlossen auf. Und er bleibt keine Antwort schuldig. Ich bin weder Revoluzzer, noch Sektierer, noch habe ich in irgendeiner Weise den Tempel entweiht. Das sind die Fakten. Und liebe Gemeinde, damit haben wir einen ersten Wegweiser, wie wir der Welt begegnen sollen, sachlich. Natürlich werden wir nicht so brillant reagieren können wie Paulus in der Regel, aber es kommt auch nicht auf unsere Brillanz an, sondern jedem, der ein Jünger Jesu ist, gilt diese Zusage aus Lukas 12, Ich bin bei euch und der Heilige Geist wird euch helfen, ob ihr nun stammelt oder ob ihr doziert. Der Heilige Geist wird euch helfen, die richtigen Worte zu finden. Und selbst wenn ihr glaubt, ihr wart überfordert, Gott wird es schon richtig machen. Habt keine Angst, aber seid sachlich. Und dann ist ein zweites wichtig. Es ist wichtig, dass wir nicht bei den äußeren Fragen stehen bleiben, dass wir nicht nur falsche Vorwürfe richtig stellen, sondern dass wir, wenn irgend möglich, auch noch etwas von der positiven Wahrheit des Glaubens weitergeben. Und das ist der zweite Wegweiser, den wir hier finden. Erstens, sei sachlich. Zweitens, sei bekenntnisfreudig. Das wird jetzt nochmal hochinteressant. Paulus, schauen Sie genau hin, Paulus nutzt die Situation, um deutlich zu sagen, was der Inhalt seines Glaubens ist. Und alle Punkte, die er hier nennt, sind bis heute nicht minder brisant. Es ist, als ob dieser Text aus der heutigen Zeit abgeschrieben wäre. Er beginnt dieses Zeugnis in Vers 14. Da sagt er, das bekenne ich, dazu stehe ich. Das bekenne ich dir aber, dass ich, und jetzt Vers 14 ist wahrscheinlich der wichtigste Vers in diesem Abschnitt, dass ich nach dem Weg, den Sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter diene. Und zwar so, dass ich allem glaube, was geschrieben steht. Also passen Sie auf, was das heißt. Paulus sagt, der Weg des Nazareners, der Jesusweg, den Sie eine Sekte nennen, damit diene ich dem Gott des Alten Testaments. Den Weg zu gehen, was bedeutet das? Es bedeutet, einer Person zu folgen, einer Person zu vertrauen, die von sich selbst gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Der Weg, Jesus, ist der einzige Weg zum Himmel. Und Paulus sagt seinen jüdischen Gegnern und auch dem römischen Machthaber, wer an Jesus Christus glaubt, an den Weg, wer den Weg geht, wer sein Leben an Jesus bindet, der ehrt damit gerade den Gott der Juden, den Gott des Alten Testaments. Und damit sagt Paulus, Jesus Christus ist der Messias des Alten Testaments. Also ist Jesus der Sohn Jahwes. Also ist Jesus, an den wir glauben, Gott. Und wissen Sie, diese Frage wühlt die Juden bis heute auf. Auch in der öffentlichen Diskussion. Wahrscheinlich der prominenteste Rabbiner, der sich zurzeit damit befasst, ist Walter Homolka. Er ist auch Professor in Potsdam. Er hat vor einiger Zeit ein Jesusbuch geschrieben, Jesus von Nazareth im Spiegel jüdischer Forschung. Und da kommt Homolka zu dem Ergebnis, dass er sagt, ja, war Jesus aus jüdischer Sicht vielleicht Pharisäer, vielleicht Schriftgelehrter? Vielleicht. War er bedeutend? Ohne Zweifel. War er der Messias oder gar der Sohn Gottes? Aus jüdischem Verständnis? Nein. Das ist die These Homolkas. Und deswegen wehrt sich Homolka auch strikt gegen die christliche Verkündigung. Er wurde mal vom Spiegel gefragt in einem Interview, der Jude Jesus habe doch selbst unter Juden missioniert. Und darauf hat Homolka geantwortet, das habe nur die Kirche daraus gemacht. Sie hat dem Rabbi Jesus Göttlichkeit verliehen und behauptet auch noch, der Kreuzestod dieses Rabbis sei für meinen persönlichen Gnadenzustand relevant. Also er sei für mein Heil wichtig. Und das lehnt Homolka strikt weg ab. Jegliche Form christlicher Missionierung gegenüber Juden sei völlig illegitim und er erinnert in dem Zusammenhang dann auch schon an den Holocaust. Und Paulus hätte zu Homolka gesagt, lieber Walter Homolka, mein lieber jüdischer Bruder, was die Volkszugehörigkeit angeht, ich kenne Jesus besser als du. Ich bin ihm begegnet. Ich durfte mit ihm sprechen. Ich kannte die, die ihm unmittelbar nachgefolgt sind. Und es ist genau anders, als du sagst. Wenn du wirklich den Weg unserer Glaubensväter zu Ende gehen willst, Walter Homolka, wenn du wirklich den hebräischen biblischen Schriften treu bleiben willst, dann wirst du an Jesus nicht vorbeikommen. Und wenn du Jesus kennenlernst und wenn du ernst nimmst, was das Neue Testament über ihn sagt, dann wirst du sehen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist. Wer allem glaubt, was geschrieben steht in unserem hebräischen Bibelbuch, der findet in Jesus die Erfüllung dessen, worauf unsere Väter gewartet und worauf unsere Väter gehofft und wonach sie sich gesehnt haben. Es gibt ein wunderbares Heft mit dem Titel Die Weisheit ruft, Zeugnisse von Rabbinern. Da berichten Rabbiner, die mitten im Zentrum des orthodoxen Judentums gestanden haben, wie sie auf die Botschaft des Neuen Testaments gestoßen sind und wie sie durch viele innere und äußere Kämpfe hindurch an der Erkenntnis nicht mehr vorbeikamen, Jesus ist der Christus, er ist unser Messias. Und wie sie dann zu Evangelisten wurden für diese große Wahrheit, die sie entdeckt hatten, wie Paulus. Und Paulus sagt, dazu komme ich gerade, weil ich der Schrift vertraue und weil ich sie ernst nehme. Auch eurer heiligen Schrift. Und das ist dann das Zweite, was er bekennt. Jesus ist Gott. Und das Zweite, was er hier bekennt am Ende von Vers 14, ist die vollständige Autorität der heiligen Schrift. Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und den Propheten. Das ist der Vorläufer der Lehre von der Irrtumslosigkeit der heiligen Schrift, die auch der Herr Jesus schon vertreten hat, als er sagte, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus in einem Gespräch mit Walter Homolka ihn an Psalm 110 erinnert hätte, wo David am Anfang sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Und er wird Homolka gesagt haben, überlege mal, oder er würde zu Homolka sagen, David redet davon, dass da ein Herr ist, Gott, und dass da noch ein Herr ist, der auch der Herr Davids ist. Wer ist denn bitteschön dieser zweite Herr? Und er hätte gezeigt, wie auch schon hier von Jesus die Rede ist. Die Gottheit Jesu, die Autorität der Bibel. Und dann das dritte, Vers 15. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch Sie selbst haben, dass es eine Auferstehung gibt. Überlegen Sie mal, Paulus sagt, die auch Sie selbst haben. Und damit betont er auch im Judentum, auch im Alten Testament, ist die Hoffnung der Auferstehung doch bekannt. Es wird manchmal in der Theologie heute behauptet, das Alte Testament kenne keine Lehre von der Auferstehung der Toten. Das stimmt nicht. Denken Sie etwa an Hiob 19, Vers 25 folgende, wo Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als letzter wird er über dem Staub sich erbarmen und mein Leib, der jetzt zerfällt, er wird von ihm, ich werde von ihm wieder neu gewissermaßen zusammengesetzt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Hiob 19. Oder hören Sie, was Jesaja schreibt in Jesaja 26, Vers 19. Aber deine Toten leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde. Das sagt Jesaja. Ich glaube, allem, was geschrieben ist, im Gesetz und den Propheten. Die Pharisäer glaubten das auch. Nur die Sadduzäer bestritten diese Wahrheit. Und die standen jetzt mehrheitlich face to face dem Paulus gegenüber. Und Paulus sagt, Leute, wenn sich einer vom jüdischen Glauben entfernt hat, dann bin das nicht ich. Und noch etwas. Es ist spannend, zu welcher Auferstehung sich hier Paulus bekennt. Haben Sie das gemerkt? Paulus spricht von einer doppelten Auferstehung. Von einem doppelten Ausgang der Geschichte. Es gibt eine Auferstehung der Gerechten und eine Auferstehung der Ungerechten. Es gibt eine Auferstehung derer, die mit Jesus gestorben sind und derer, die ohne Jesus gestorben sind. Es gibt die Auferstehung derer, die auferstehen dürfen und derer, die auferstehen müssen, um in einem letzten Gericht Gottes in die ewige Verdammnis gewiesen zu werden. Auch das sagt Paulus, es wird eine Scheidung geben zwischen Geretteten und Verdammten. Und auch das steht schon in Daniel 12, Vers 2 bei diesem Propheten des Alten Testaments, wo er sagt, viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Es gibt einen doppelten Ausgang. Und es ist nicht so, dass diejenigen, die verloren gehen, dann eben weg sind und gewissermaßen den ewigen Schlaf schlafen. Sondern so wie es die Ewigkeit des Himmels gibt, wird es eine ewige Existenz in der Verlorenheit geben. Auch das macht Paulus hier deutlich. Es ist atemberaubend, wie er sich in dieser bedrängten Situation eben nicht ängstlich zurückzieht, wie er nicht einfach nur versucht, seinen eigenen Hals zu retten, sondern er nutzt diese Situation, um sich zu Gottes herrlicher Wahrheit zu bekennen, um die Menschen mit dieser herrlichen Wahrheit und mit dieser auch ernsten Wahrheit zu erreichen. Und ihr Lieben, das sind bis heute dramatische Schlüsselfragen unseres Bekenntnisses vor der Welt. Ist Jesus Gott? Ist die Bibel wahr? Gibt es eine Auferstehung zum Heil und zur Verdammnis? Das sind doch die Fragen. Und Paulus gibt auf jede dieser Fragen eine klare Antwort. Er sagt, ich bekenne, dass der Nazarenerweg Gottes Weg ist. Dass Jesus der Retter ist, auf den die Väter gewartet haben. Dass Jesus Gott ist. Das bekenne ich. Und ich bekenne, dass die ganze Bibel wahr ist. Und ich bekenne, dass es eine Auferstehung geben wird zum Heil und zum Gericht. Und Paulus fügt hinzu, in diesen Punkten, Vers 16, bemühe ich mich darum, allzeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und vor den Menschen. Paulus sagt, das ist für mich nicht eine theologische Streitfrage in erster Linie. Das ist für mich nicht einfach ein dogmatisches Spiegelfechten, was ich hier betreibe, sondern es ist für mich eine Gewissensfrage, eine persönliche Frage. Und ich will ein reines Gewissen haben vor Gott, dass ich mich treu zu seiner Wahrheit bekenne und von dieser Wahrheit keine Abstriche mache. Und ich will ein reines Gewissen haben vor den Menschen, dass ich ihnen, auch dem Felix hier und den Sadduzäern, dass ich ihnen diese Wahrheit nicht schuldig bleibe, dass ich nicht rumdruckse, wenn es darum geht zu sagen, was ich glaube, sondern dass ich ihnen die Wahrheit so sage, dass alles dabei ist, wenn es geht, und dass sie es möglichst verstehen können. Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Mein Herz allein bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen. Er ist der einzige Weg. Liebe Gemeinde, und für uns als Gemeinde muss das immer eine Gewissensfrage sein, dass wir da nicht wankelmütig werden, dass wir das klar bekennen, dass das unzweideutig ist, wo wir stehen. Das muss für uns eine Gewissensfrage sein. Vor Gott, der als Gemeinde, für uns als Gemeinde die entscheidende Instanz ist, nur was er von uns denkt, zählt wirklich. Und vor den Menschen, für die wir eine so große Verantwortung haben. Und wenn jeder von uns einzeln in eine solche Bekenntnissituation kommt, dann lasst uns Gott bitten, dass wir den Mut haben, mit Freude zu bekennen: Ja, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ja, ich glaube, dass die ganze Bibel wahr ist. Ja, ich glaube, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird. Zum Leben und zum Verderben. Wir können nicht in jedem Gespräch alles sagen, das ist auch ganz klar. Wir können es auch nicht erzwingen. Aber es soll uns ein Anliegen sein, die Wahrheit wirklich zu bekennen. Und wer das glaubt, was Paulus hier bekennt, der kann die Welt nicht einfach links liegen lassen. Der kann, liebe Mitchristen, der kann die Welt nicht einfach sich selbst überlassen. Der wird sagen, Hauptsache, wir haben hier unsere Clique und wir gehen den klaren Weg und was draußen läuft, ist uns egal. Sondern der wird immer mehr ein Verlangen bekommen, dass noch viele Menschen, die jetzt in der Welt festsitzen, dass sie durch Jesus frei werden. Und dass sie auch in dieses Bekenntnis mit einstimmen können. So hat auch Paulus gedacht, so hat auch Paulus empfunden. Und darum sehen wir ihn einige Tage später schon in einem intensiven Sechs-Augen-Gespräch mit Felix und dessen Frau Drusilla. Es ist ein missionarisches Gespräch und wir wollen uns dieses missionarische Gespräch dann nächsten Sonntag ansehen. Und wir wollen uns damit auch ein wenig auf die missionarischen Möglichkeiten vorbereiten, die sich dem einen oder anderen eröffnen, wenn er in den nächsten Wochen vielleicht eine Urlaubsreise macht. Das wäre dann der dritte Wegweiser. Sei missionarisch. Heute haben wir am Beispiel des Paulus diese ersten beiden Wegweiser kennengelernt. Sei sachlich und sei bekenntnisfreudig. Und lass dir das eine Gewissensfrage sein. Schauen Sie, Paulus hätte in dieser Situation wirklich genug mit sich selbst zu tun gehabt. Aber sein Gewissen blieb sensibel für diese Verantwortung. Trotz allen Drucks von außen. Weil er es gelernt hatte. Was hatte Paulus gelernt? Er hatte gelernt, alle Menschen unterschiedslos mit den Augen Jesu zu sehen. Das soll unsere Haltung gegenüber der Welt sein. Dass wir sie nicht mit Augen der Verachtung sehen, nicht mit Augen der Selbstgerechtigkeit sehen, nicht mit Augen des Abscheus sehen, sondern mit den Augen Jesu. Ob das nun der römische Gouverneur Felix war, mit seiner fragwürdigen moralischen Vergangenheit, oder ob das seine Volksgenossen aus dem Judentum waren, die Anführer jener Religionsbehörde, die ihn verfolgte. Paulus sah hinter all diesen Angriffen vor allem Menschen, die Jesus brauchen, weil er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und darum hat er nicht aufgehört, diesen Jesus zu bekennen. Und das soll unser Ziel sein, wenn wir der Welt begegnen, dass die Welt durch uns auf Jesus aufmerksam wird. Darum ging es hier bei Paulus, dass die Welt durch uns auf Jesus aufmerksam wird. Oftmals sehen wir nicht gleich den Erfolg. Das war bei Paulus auch so. Er hat nicht erlebt, dass der Felix sich bekehrte. Er hat auch bei seinen eigenen jüdischen Volksgenossen auf den ersten Blick wenig ausgerichtet. Später dürften dann manche sich auch aufgrund seines Zeugnisses bekehrt haben, aber das hat er nicht gesehen. Aber das ist nicht schlimm. Wir sehen oftmals nicht gleich den Erfolg. In der Ewigkeit werden wir aber einmal staunen, wie unser Herr das treue Zeugnis seiner Boten gebraucht hat. Und darum lasst uns nicht so sehr darauf schauen, wie schnell wir eine positive Reaktion bekommen, sondern lasst uns einfach treu sein und die Möglichkeiten nutzen, die der Herr uns gibt, um seine Wahrheit zu bekennen. Und so schließe ich mit dem Zeugnis von Pfarrer Paul Schneider, den die Nazis inhaftiert und nach Buchenwald gebracht hatten. Schneider sitzt in seiner Bunkerzelle im Sommer 1939. Er bekommt akustisch mit, dass da unten auf dem Appellplatz Tausende von Inhaftierten laufen. Aber er kann ja nichts tun, er ist ja eingekerkert. Und dann nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und ruft aus dem Luftschacht seiner Bunkerzelle heraus: Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage. Und dann ist es wieder still um ihn. Er weiß nicht, was daraus wird. Jahre später hat es dann einer erzählt, wie er an diesem Sommertag 1939 auf dem Appellplatz vom Buchenwald gestanden hatte. Und er sagt, ich war grenzenlos allein. Ich war unheimlich gefangen, ohne Glauben. Ich war entschlossen, in der nächsten Nacht in den elektrischen Zaun zu gehen und mit allem Schluss zu machen. Und da plötzlich hört man an diesem Ort des Grauens eine laute, klare Stimme über den Platz der 20.000 schallen. Die Stimme kommt aus dem Luftschacht einer Bunkerzelle. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage. Und der Mann hat gesagt, durch diese Stimme bin ich gerettet worden. Denn von da an wusste ich, dass doch einer bei mir ist. Schneider hat wahrscheinlich nie von diesem Mann mehr erfahren. Er wird es im Himmel erfahren. Aber wisst ihr, das ist das Beste und das Schönste, was wir dieser Welt zu geben haben. Dass wir ihr bezeugen, es ist einer da. Und wenn du ihn anrufst, dann sorgt er auch für dich. Amen.